Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Wuse in Frankfurt.
Auf dem diesjährigen Kongress Arbeitsrecht am 1. und 2. April erwarten Sie 11 Fachvorträge zu aktuellen rechtspolitischen Entwicklungen und wichtigen Tendenzen aus der Rechtsprechung. Daneben wird in diesem Jahr auch der Arbeitgeberpräsident Dr. Rainer Dulger live vor Ort sein. Das vollständige Programm sowie Informationen zur Anmeldung finden Sie auf kongress-arbeitsrecht.de oder in den Shownotes.
Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Wir wollen heute, ich würde sagen, wieder einmal, vor zwei Jahren haben wir schon mal darüber gesprochen, über die Sucht im Arbeitsverhältnis sprechen. Alkohol, Cannabis, Medikamente, das sind so die ersten drei prominentesten Suchtmittel, die mir einfallen und die spielen ja nicht nur privat, sondern irgendwann auch im Betrieb eine Rolle. Wie können Arbeitgeber hier reagieren, wenn die Arbeitsleistung beeinträchtigt ist und welche Maßnahmen können präventiv ergriffen werden? Lieber Dr. Lellay, welche Suchtmittel strahlen denn klassischerweise auf das Arbeitsverhältnis aus? Wer ist betroffen und wie groß ist das Thema in der Praxis?
Ja, da muss man es ja sagen, Sucht am Arbeitsplatz ist nach wie vor ein Tabuthema. Wechsel in hilft natürlich niemandem. Ich höre immer wieder auch von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen in den Personalabteilungen, daran kann man sich nur die Finger verbrennen an dem Thema. Aber deswegen finde ich das auch richtig, dass wir das heute wieder ansprechen. Und vielleicht brauchen wir ja auch gar nicht so einen ganz pessimistischen Ausdruck hier dazu finden. Ja, die häufigsten Suchtmittel, das sind an sich in Anführungszeichen die Klassiker, allen voran natürlich der Alkohol, dann aber auch jetzt sowas wie Cannabis oder verschreibungspflichtige Medikamente. Da gibt es da die berühmten Schmerz- und Beruhigungsmittel. Und wenn man sich eben anschaut, wie groß ist das Thema in der Praxis, es gibt eine Studie aus dem Krankenkassenbereich, die sagt, dass jeder 10. Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, also ungefähr 10,3% von riskantem Medikamenten- oder Alkoholkonsum betroffen ist. Das ist ja so ein bisschen vorsichtig, zurückhaltend formuliert. Man kann aber sagen, das Thema ist nicht, leider nicht eine Randerscheinung.
Ja, und vermutlich gibt es auch eine hohe Dunkelziffer. Und wir kommen dann später auch noch zu dem grundsätzlichen Problem, inwiefern sollte man sich da eigentlich einmischen, inwiefern ist das private Lebensführung, inwiefern ist da die Freiheit gefährdet. Aber zunächst möchte ich nochmal fragen, es gibt ja die stoffgebundenen Suchtmittel, die Sie gerade aufgezählt haben. Daneben existieren natürlich noch die stoffungebundenen Mittel, die hat man meistens nicht so auf dem Schirm. Um was handelt es sich da?
Tja, das ist manchmal so ein bisschen beschönigend, die stoffungebundenen Suchtmittel, beschönigend auch als die unsichtbaren Suchtmittel genannt. Das ist also wirklich beschönigend, denn das sind letztendlich sogenannte Verhaltenssüchte. Das kann sowas sein wie exzessives Glücksspiel, Kaufsucht, aber auch gerade jetzt in unserer modernen Welt digitale Abhängigkeit, Social-Media-Konsum, Online-Gaming, aber auch sowas wie Workaholic-Sucht. Da gibt es also einiges an stoffungebundenen Suchtmitteln, die die moderne Arbeitswelt leider bereithält.
Ja, dann kommen wir zu der ganz klassischen Frage, wann liegt denn eine Suchterkrankung eigentlich vor? Also auf welche Symptome kann oder muss ich vielleicht achten? Wie erkenne ich Mitarbeiter mit Problemen?
Ich denke, das ist eine ganz wichtige Frage, denn viele Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben sagen ja, na klar, das weiß ja jeder, was eine Suchterkrankung ist. Das mag sein, dass es bei den ganz offensichtlichen Fällen so ist, aber in den anderen Fällen, und die sind ja auch nicht wenige, da ist es nicht so ohne weiteres klar. Und deswegen kann man, denke ich, gut von der Definition ausgehen. Suchterkrankung ist immer dann, wenn der Konsum eines Suchtmittels, was auch immer das auch sein mag, nicht mehr kontrolliert werden kann und praktisch zwanghaft wird und dann eben auch ganz wichtig negative Folgen für die Gesundheit hat, für das Arbeitsumfeld, auch für das soziale, familiäre Umfeld. Da gibt es dann die typischen Systeme wie Fehlzeiten, Konzentrationsstörungen oder Stimmungsschwankungen und das Ganze nimmt dann so seinen Lauf.
Ja, und dann wird es spannend, denn irgendjemandem fällt es auf. Das kann der Kollege sein, das kann die Führungskraft sein. Spannend ist da aber die Frage, wer sollte denn vor allem in welcher Form einen Arbeitnehmer beim Verdacht auf eine Erkrankung ansprechen? Also ist da der Betriebsrat gefragt? Sind es doch die Kollegen direkt auf der gleichen Ebene? Ist es die Führungskraft? Gibt es da irgendeine Art von Hierarchie, die einzuhalten ist?
Also ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, hier sind ganz klar die Führungskräfte gefragt. Die können sich hier nicht wegducken. Die können hier nicht, ob bewusst oder unbewusst, auf den Betriebsrat oder die Kolleginnen und Kollegen zeigen. die sollen natürlich nicht ausgeschlossen werden. Auch Betriebsräte haben was beizutragen zur Suchtbekämpfung und auch der Kollegenkreis. Aber klar sind hier die Führungskräfte erstmal gefordert. Die direkte Führungskraft, die muss das Thema ansprechen. Andere können da unterstützen, beraten, helfen und so weiter und so weiter. Aber ganz klar, das ist ein Verantwortungsbereich, ein verantwortungsvoller Bereich für die jeweilige Führungskraft.
Also ganz klare Ansprache. Wie kann jetzt aber die Führungskraft in den Dialog gehen? Wir haben es ja mit einem sehr heiklen Thema zu tun. Welchen Ansatz sollte sie wählen? Sagt man zu den Mitarbeitern, pass auf, wir sind Minderleistungen, das ist mir aufgefallen? Oder sollte man schon direkt Gründe hinterfragen? Wie sieht ein solches stufenweises Verfahren möglicherweise aus? Wo sind die Grenzen, die ich ansprechen darf?
Das ist ja gerade eine ganz schwierige Frage. Eben haben wir es, oder habe ich es ja so einfach leicht beantwortet. Klar, die Führungskraft, die muss das machen. Aber jetzt kommen wir ja zu der richtigen, aber auch schwierigen Frage. Wie tut man das? Wie soll man das als Führungskraft machen? Aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig ist, dass das Ganze nicht mit Vorwürfen eingeleitet wird. Daher sollte man eben nicht, obwohl das ja erstmal nahe liegt, gerade in dem Arbeitsumfeld, mit so etwas beginnen wie vielleicht Schlechtleistungen und so weiter und so weiter. Und dann sollte man vor allen Dingen eben Vorwürfe vermeiden und auch einen in Anführungszeichen konkreten, aber auch subjektiven Ansatz wählen. Zum Beispiel so eine Formulierung wie, hör mal, mir ist da aufgefallen das. Das heißt also, man versucht sich da wirklich dem Thema klar in kleinen Schritten anzunähern und auch so viel emotionale Verständnisse oder emotionales Verständnis wie möglich zu zeigen.
Ja, das Ganze baut dann vermutlich auch auf einem guten Verhältnis, einer guten Unternehmenskultur. Wie wichtig sehen Sie das?
Das ist wie ganz häufig, und wir haben es hier aus meiner Sicht im Podcast ja schon ganz, ganz oft und auch vielleicht auch nachher gar nicht genug angesprochen, eine Frage der Unternehmenskultur. Nicht eine Frage der Unternehmenskultur, die alle Suchterkrankungen im Unternehmen ausschließen kann. Das kann man nicht. Das ist einfach deswegen zu menschlich. Aber wie man mit so etwas umgeht, das ist sicherlich ein absolut wichtiger Gradmesser für die Unternehmenskultur. Das heißt, das erfolgreiche Umgehen mit Sucht am Arbeitsplatz ist ein Indikator für eine gute, für eine gesunde Unternehmenskultur.
Dann springen wir mal ein Stück weiter und gehen mal davon aus, das Gespräch lief einigermaßen gut. Wie kann dann eine Unterstützung aussehen, die diskret ist? Also ich denke mal, dass das immer die oberste Priorität sein wird und muss.
Das muss sie sein. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Diskretion ist hier das Stichwort, unter dem alles laufen muss. Und ganz wichtig auch für die Praxis, das darf man natürlich nicht mit so etwas verwechseln wie Datenschutz oder dergleichen. Das sind ja auch natürlich alles wichtige Dinge. Aber Diskretion geht eben viel weiter und ist ein wirklicher Schutzschirm für den oder die Betroffenen. Dann geht es in die Richtung, dass man auf diesem Weg weitergeht und sagt, oh Gott, was habe ich an anonymen Beratungsangeboten zur Verfügung? Kann ich vielleicht mit so etwas arbeiten wie flexiblen Arbeitszeiten, unbezahlte Freistellung zur Therapieunterstützung und diese ganzen Dinge, die aber wirklich unter der großen Überschrift Diskretion laufen müssen. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen, die davon nicht betroffen sind, im Zweifelsfall alle anderen, geht das erstmal nichts an, sondern Diskretion muss die Unterstützung gewährleisten.
Ja, und der Fall war jetzt, würde ich sagen, in Anführungszeichen ein bisschen zu einfach. Wir gehen nochmal einen Schritt zurück. Welche Möglichkeiten gibt es denn, wenn der Mitarbeiter leugnet, das Problem nicht sieht, sich verweigert? Also es gibt ja zwei Fragen bei der Ebene. Entweder ich habe eine Pflicht, da die Frage, gibt es die nicht, einzugreifen, oder aber habe ich eine moralische Pflicht, dort irgendwie tätig zu werden.
Ja, richtig. Das ist ein schwieriger Aspekt dieser Gespräche, denn man muss sich darüber im Klaren sein, dass gerade die Leugnung des Problems und die Leugnung des Suchtverhaltens teilweise zu dem Suchtverhalten dazugehört. Die Fälle, die ich über die Jahre immer wieder kennengelernt habe, die haben einen relativ großen Prozentsatz, wo das in Anfang eben von den Betroffenen geleugnet wird, die einfach sagen, nee, das stimmt ja gar nicht oder das habt ihr euch ausgedacht oder das ist alles ein großes Missverständnis oder ich habe das im Griff. Da kommen ja ganz, ganz viele Ausflüchte und das zählt teilweise oder auch überwiegend schon zu diesem Suchtverhalten dazu. Hier muss man natürlich als Führungskraft klar Farbe bekennen. Da darf man sich nicht in Anführungszeichen von zurückschrecken lassen. lassen, wenn man das Problem erkannt hat. Und dann muss man tatsächlich auch den Weg weitergehen und kann ja dann auch über dokumentierte Auffälligkeiten weiter das Thema in Anführungszeichen umreißen, um dann eben auch, wenn muss man vielleicht sogar sagen, den Mitarbeiter in einer gewissen Art und Weise zu zwingen, das Problem einzugestehen, ja im eigenen Interesse und in der eigenen Verantwortlichkeit.
Dann würde ich gerne den Fall besprechen, wenn alles schief geht. Also idealerweise passiert das natürlich nicht, aber wenn es nicht mehr weitergeht, wie kann dann die Beendigung des Arbeitsverhältnisses begründet werden? Ich sehe hier das große Problem, eine Sucht ist eine Erkrankung. Wie könnte man das Ganze dann beargumentieren?
Ja, richtig. Es gibt ja Jahre und Jahrzehnte alte Rechtsprechung, die ist aber immer noch aktuell zu den sogenannten Alkoholikerkündigungen. Das sind personenbedingte Kündigungen, weil, und es ist ja auch richtig so, medizinisch solche Suchterkrankungen eben als Erkrankungen gesehen werden. Das heißt also, hier muss dann, wenn überhaupt gekündigt werden soll, personenbedingt gekündigt werden. Das ist mit der bekannten Rechtsprechung nicht so ganz einfach. Man muss allerdings eben auch sehen, dass das Ganze, obwohl es dann fließenden Übergang gibt, auch einen Übergang aber eben hat in die arbeitsvertraglichen Pflichtverletzungen. Das heißt, man hat ja häufig ein zweiseitiges Problem. Einerseits eben die personenbedingte Schwierigkeit, also das Erkranken des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin, aber dann möglicherweise ja auch Schlechtleistungen im Arbeitsverhältnis, was dann zu verhaltensbedingten Sanktionen, Abmahnung oder Kündigung führen kann. Häufig in meiner Erfahrung nach werden solche Probleme übrigens durch Aufhebungsverträge gelöst.
Dann gehen wir nochmal ganz an den Anfang zurück und vielleicht dann nochmal einen Schritt nach vorne. Wie kann denn im Vorfeld eine Prävention aussehen? Also das sollte ja dann das Maß der Dinge sein.
Das sollte es sein und meiner Erfahrung nach ist es in gut geführten Unternehmen auch der Fall. Das sind eben Themen, mit denen man sich vielleicht nicht so gerne beschäftigt, auch aus der personaler Sicht, aber eine Regelung, vielleicht sogar in Form einer Betriebsvereinbarung zu Suchtmitteln am Arbeitsplatz empfiehlt sich und da kann man natürlich dann auch klar die Claims abstecken und sagen, was denn nun passiert im Fall des Falles. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, und die gehören aus meiner Sicht eben auch zu der guten Unternehmensführung, so etwas wie Schulung und Training für Führungskräfte, aber auch für den Rest der Belegschaft und dann eben nicht tabuisieren solche Themen, nicht wegschweigen solche Themen, sondern unser altes Thema hier, Unternehmenskultur, Unternehmenskultur, Unternehmenskultur. Das offene Klima wird die Probleme nicht ganz wegbekommen, wird aber sehr, sehr erleichtern, die Probleme zu lösen.
Ja, und auch ein altes Thema bei uns sind die Beauftragten im Unternehmen. Dazu hatten wir jetzt, glaube ich, sogar schon eine eigene Folge. Mir ist jetzt über den Weg gelaufen der Suchtbeauftragte. Was ist das? Wie sinnvoll ist das? Kann der helfen?
Ich habe, Herr Krabbel, zu den Suchtbeauftragten, wie übrigens ja zu den Beauftragten insgesamt, ein etwas zwieschwältiges Verhältnis. Einerseits will ich nämlich gar nicht leugnen, in Abrede stellen, dass so etwas sinnvoll sein kann, also eine solche Person sinnvoll sein kann. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es muss tatsächlich jemand sein, der zu dem Problem eine Lösung beitragen kann. Das heißt, das muss jemand sein, der dann auch entsprechend geschult ist, entsprechend beraten kann und einen wirklichen Mehrwert in Anführungszeichen hier kreieren kann und das muss sich dann ja auch messen lassen an externen Beratungsangeboten. Das heißt also hier, ja, das kann sinnvoll sein, aber wirklich nur dann, wenn es wirklich jemand ist, der substanziell was zur Problemlösung beitragen kann.
Ja, dann kommen wir ja doch abschließend zu den externen Lösungen, möglicherweise auch eine Art Zusammenfassung. An wen kann sich denn der Arbeitgeber, die Führungskraft außerhalb des Betriebs wenden?
Ja, Gott sei Dank ist es ja so, dass das Angebot der Suchtberatungsstellen und so weiter groß ist. Da muss man ja einfach nur mal kurz in die Online-Recherche reingehen, dann sieht man das sehr, sehr vielfältige und aus meiner Sicht auch sehr zugängliche Angebot. Externe Suchtberatungsstellen, Betriebsärzte, aber auch solche Stellen wie die Deutsche Rentenversicherung, die sind da mögliche Ansprechpartner, daneben natürlich auch Berufsgenossenschaften und Krankenkassen. Das heißt, es gibt da ein ganzes Portfolio von externen Ansprechpartnern, die ja auch vom Unternehmen genutzt werden können und die auch eine Zusammenarbeit, auch eine langfristige Zusammenarbeit anbieten. Und ich denke, das ist für jedes Unternehmen ein guter Weg, um hier eine entsprechende Unternehmenskultur zu schaffen.
Vielen Dank für diese Folge, lieber Dr. Lenne. Ein relativ schwieriges Thema, mit dem man sich aber man letztlich stellen muss. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön, auf Wiederhören.
Sie wollen mit Ihrem Unternehmen auf die Kurzgefragt-Bühne? Schreiben Sie einfach eine Mail an aua.anzeigen@husmedien.de. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes.